Ja, ich will in das Thema heute einsteigen über einen Ausflug in die Zoologie. Ich weiß nicht, wer sich von euch mit Tieren gut auskennt. Und ich weiß auch nicht, von welchen Tieren ihr begeistert und fasziniert seid. Also mich faszinieren Gifttiere. Tiere, die giftig sind in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, was euch da jetzt so einfällt. Wahrscheinlich Schlangen, Spinnen, Frösche, Schnecken, Echsen oder sonst was. Und das Faszinierende ist, dass wir die meisten Gifte, die es auf der Welt gibt, die finden wir eigentlich in der Natur, also im Tierreich. Man sagt, dass so um die 20 Millionen Gifte auf der Welt existieren. Und das sind mitunter auch die krassesten Gifte, die es gibt. Also wer von bestimmten Tieren gebissen oder gestochen wird oder irgendwie da mit der Haut in Berührung kommt, da ist es bei manchen Tieren nur eine Frage von wenigen Stunden oder manchmal auch noch kürzer, bis es einen zerlegt, ja, um es mal so zu sagen. Also bis es eine krasse, zerstörerische Wirkung in einem entfaltet. So, was ist jetzt das Faszinierende daran? Sicherlich nicht die zerstörende Kraft von Giften, sondern was mich daran fasziniert ist, dass man in der Medizin teilweise Gifte von Tieren nimmt, die verändert und als Medikamente verwendet, für mitunter genau die gegenteiligen Sachen, was die Gifte im Normalfall anrichten. Also Gifte, die unstillbare Blutungen zum Beispiel verursachen, wenn man gebissen wird, werden teilweise eingesetzt in der Medizin in veränderter Form als Medikament gegen Schlaganfall, Herzinfarkte und sonst was. Oder Gifte, die einen Herzmuskel lähmen, die können zur Behandlung von Herzrasen genutzt werden. Wenn Leute kommen, die sich damit auskennen und das Gift nehmen und in veränderter Form einem Patienten geben. Mal ein paar Beispiele, damit man auch was lernt heute hier. Das tödliche Gift der Gila-Krustenechse. Hast schon mal jemand gesehen? Ich wollte euch eigentlich Fotos zeigen, aber das wollte ich dann doch nicht allen antun hier. Die Gila-Krustenechse, die hat ein Gift, was verwendet wird, teilweise um Diabetes zu behandeln. Oder es gibt Kegelschnecken, das sind Schnecken, die unter Wasser leben. Die haben ein Gift, was extrem schmerzhaft ist, aber als Medikament ist es als Schmerzmittel, wird es verwendet, um Schmerzen zu stillen und ist tausendmal stärker als Morphin zum Beispiel. Das Krasse ist, dass solche Gifte aus der Natur, also das, was Gott geschaffen hat, mitunter als Medikamente viel mehr Wirkung haben und noch nebenwirkungsärmer sind, obwohl das normalerweise was ist, was eigentlich töten würde. Oder noch was? Könnt ihr zu Hause dann erzählen, was ihr gelernt habt heute. Das Gift der Sandrasselotter, der Lanzenotter oder der Zwergklapperschlange, das verursacht unstillbare Blutungen im Normalfall, kann aber auch, hatte ich vorhin schon angedeutet, vor Herzattacken, Bluthochdruck und Schlaganfällen schützen. Das Krasse ist, dass ein und dieselbe Sache giftig sein kann, Menschen zerstören kann, einen Körper lähmen kann und sonst was alles anrichten kann. Und gleichzeitig, wenn das einer nimmt und verändert und als Medikament gibt, kann es zur Heilung von Menschen beitragen. Menschen vorm Tod bewahren. Ein und dieselbe Substanz. Zum Schlechten und zum Guten. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, was mich daran fasziniert. Das Ding ist, dass es eigentlich ein Stück typisch ist für das, was Gott geschaffen hat auf dieser Erde. Eigentlich fast alles, was er geschaffen hat, das kann man zum Schlechten und auch zum Guten einsetzen. Alles, was wir an Fähigkeiten und an Möglichkeiten haben, alles, was wir in unserem Leben erleben und an Erfahrungen machen, das kann uns und andere zerstören und es kann gleichzeitig, wenn es von Gott verändert wird, wenn es von Gott geheilt wird in uns, kann es zur Heilung von anderen Menschen beitragen. Also Jakobus, der bringt ein praktisches Beispiel dafür. Im Jakobusbrief, Kapitel 3, Verse 5 bis 12, da redet Jakobus von einem Körperteil, was Gott uns gegeben hat, was total krass unterschiedliche Wirkungen anrichten kann. Das ist die Zunge. Er sagt dort, so ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Und ein bisschen später sagt er, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Ja, da haben wir es. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Also einerseits können wir mit unserer Zunge verheerende Wirkung anrichten. Wenn man mal in die Geschichte schaut, auch viele totalitäre Regime sind darauf gegründet, auf dem, was mit Worten angerichtet wird, in Herzen. Propaganda, wo Menschen was sagen, was die Herzen verfinstert und wo Grundlagen gelegt werden für Taten, wie wir es im Dritten Reich zum Beispiel erlebt haben. Das geht los mit dem, was man sagt. Also eigentlich geht es los mit dem, was man denkt. Aber solange man das selber denkt, richte ich zumindest außen noch nicht so viel Schaden an. Aber spannend und verheerend und gleichzeitig auch segensreich, je nachdem, wird es in dem Moment, wo wir anfangen, das auszusprechen, das nach außen zu tragen, was wir in unserem Inneren haben. Jakobus sagt, unsere Zunge kann einerseits zerstören, die kann die ganze Welt anzünden. Und punktuell in der Geschichte haben wir das erlebt. Und ist selbst von der Hölle entzündet. Und mit derselben Zunge beten wir Gott an und loben ihn und verherrlichen ihn und sagen Dinge, die in anderen Menschen Heilung bewirkt, die Dinge, die Herzen heilen können. Wir können mit unserer Zunge Reich Gottes bauen und genauso ist es mit allen anderen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Gott uns anvertraut hat in diesem Leben. Und das lässt mich so ein Stück ehrfürchtig auch erschaudern, dass wir in der Lage sind, aus eigener Entscheidung heraus zum einen das Reich Gottes zu bauen und zum anderen das Reich Gottes zu zerstören. Zum einen Menschen zu töten und zum anderen Heilung zu bringen für ganze Nationen. Heilung zu bringen für Menschen, die verletzt wurden, die zerstört wurden. Ein und dieselbe Sache. Und an vielen Stellen haben wir es selber in der Hand, was wir daraus machen. Aber nicht an allen Stellen. Und in dem Moment brauchen wir Gott. Es gibt auch Bereiche in unserem Leben, auch Erfahrungen, die wir gemacht haben, da können wir gar nicht viel dafür. Ich habe die letzten Jahre viel auch mit älteren Leuten zu tun gehabt, auch in Pflegeheimen und so. Und es ist egal, mit wem man redet. Wenn man nur lang genug auf dieser Erde lebt, dann erlebt man Sachen, die einfach krass sind und die das Potenzial haben, ein Leben zu zerstören. Und in vielen Fällen kann der einzelne Mensch dafür gar nichts dafür. Sondern es passiert einfach, weil Menschen zusammen sind. Es reichen zwei Leute, um sich gegenseitig umzubringen, wie wir bei Kain und Abel sehen. Zwei Brüder auf der Erde und einer hat schon den anderen erschlagen. Oder ich habe mal gehört, als es im Bundesstaat New Jersey, glaube ich, die ersten zwei Autos gab, nachdem die Autos erfunden wurden, hatten die an der Kreuzung einen Zusammenstoß, weil keiner dem anderen die Vorfahrt gewähren wollte. Oder meine Frau, die Madalina, die ist mit ihrer Mutter, die sind zu zweit, haben die gelebt, weil die Eltern getrennt waren. Wird sie dann nochmal was erzählen dazu? Und es gab damals in Rumänien, wo sie aufgewachsen ist, zwei Fernsehsender, also zwei Personen, zwei Fernsehsender, genug Stoff, um sich zu streiten, welcher Sender geguckt wird. Mehr braucht es nicht. Und das ist das Krasse, dass es am Ende einfach das Normalste von der Welt ist, dass wir uns gegenseitig verletzen, dass da, wo Menschen zusammenkommen, wir uns auch ein ganzes Stück zerstören gegenseitig. Und es wird jedem passieren. Man muss nur lang genug leben. Und es ist eine Gnade, wenn man vor manchen Dingen bewahrt ist. Aber spannend wird es in dem Moment, wo uns Dinge passieren, die uns wirklich aus der Bahn werfen können. Dann ist die Frage, wie geht es dann weiter? Und ich finde es eine der spannendsten Fragen des Christseins. Also wenn man als Christ ist, wie geht man mit seiner Vergangenheit um? Was lässt man von Gott aus dem machen, was mal gewesen ist? Aus den Erfahrungen, die man gemacht hat, aus den Prägungen, die man bekommen hat zu Hause oder in dem Umfeld, wo man groß geworden ist? Was macht man, was stellt man mit dem an, was einfach mal unsere Geschichte ist, was Realität ist in unserem Leben? Das kann man ja auch nicht einfach wegreden. Und was ich an der Stelle krass finde, ist, dass Gott genau derjenige ist, der immer wieder durch die Geschichte hinweg und in der ganzen Bibel als derjenige auftaucht, der Finsternis in Licht verwandeln kann. Es gibt so einen coolen Spruch, Gott macht aus Mist Dünger. Das wäre noch die freundliche Ausdrucksweise. Also Dinge, die normalerweise stinken und nicht schön sind, die werden von Gott verwendet, um am Ende Dünger zu produzieren, um sein Reich wachsen zu lassen, um seine Ernte wachsen zu lassen. Gott verwandelt Finsternis in Licht. Gott macht gebrochene Herzen heil. Gott kann Krankes wieder gesund machen. Gott ist immer derjenige, der durch die Geschichte hinweg auftaucht, als derjenige, der etwas Negatives in etwas Positives verwandelt. Jakobus sagt an einer anderen Stelle, glaubt bloß nicht, dass Gott derjenige ist, von dem irgendwelche Versuchungen, Anfechtungen in euer Leben kommen. Das ist nicht Gott, sondern von Gott, also alle, er sagt, alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Jakobus 1, Vers 13 bis 18. Genau, alles Gute und Vollkommene kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Er ist der Vater des Lichts. Und an den Stellen, wo er auftaucht in unserem Leben, da ist er in der Lage, aus jeder Finsternis Licht zu machen und jeden Mist in Dünger zu verwandeln. Paulus sagt in Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Alle Dinge. Das ist so was, so ein Text, manche lieben ihn, manche schieben ihn gerne weg, weil sie sagen, naja, das kann man jetzt nicht bringen, wenn jemand in einer schwierigen Lage ist und so. Aber Fakt ist, dass es einfach eine Wahrheit ist, die seit ein paar tausend Jahren erprobt ist von so vielen Leuten. Dass Gott zumindest in der Lage ist, ob wir in jedem Fall ihn ranlassen an das, was in unserem Leben präsent ist, ja, das ist eine andere Frage. Aber Gott ist in der Lage, das zu tun, dass nämlich denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, zum Guten mitwirken, dass sie am Ende noch was Gutes zustande bringen. Und wenn man die Bibel anschaut, die Leute, die Gott nachgefolgt sind, die haben das am laufenden Band erlebt. So jemand wie Josef, der mitten in der Gosse war, von seiner eigenen Familie, die wollten ihn umbringen, dann waren sie noch gnädig und haben ihn bloß als Sklaven verkauft. Dann kam er als Sklave auch noch ins Gefängnis, also viel tiefer kann man nicht sinken. Und er hat in dieser ganzen Situation Gott gesucht und sein Herz war auf Gott ausgerichtet. Mit dem Ergebnis, dass er am Ende der zweitmächtigste Mann Ägyptens wurde, dass seine Familie wieder versöhnt wurde, dass aus der Familie Gottes Volk geworden ist, wo am Ende Gott selber auf diese Erde gekommen ist als Teil von Israel, als Israelit und Erlösung für die ganze Erde gebracht hat. Und alles ging damit los, dass dieser eine Mann Josef bereit war, mit Gott durchzugehen durch den ganzen Mist, den er jahrelang erlebt hat. Und daran nicht zu verbittern, nicht zu sagen, jetzt reicht's, das kann nicht ein Leben mit Gott sein, was so aussieht. Und ist ja auch verständlich. Es würde einem ja, also jeder könnte es nachvollziehen, dass man als Mensch an irgendeinem Punkt kollabiert und nicht weiter will. Weil es gibt Dinge, die bringen einen voll an die Grenzen. Und Josef, finde ich, war schon an einer deutlichen Grenze angelangt. Ich weiß nicht, wie lange ich das ausgehalten hätte. Und er war bereit, Gott da reinzulassen in das Ganze und ein Leben zu leben, was auf Gott ausgerichtet wird, mit dem Ergebnis, dass ihm alles gelang. Er war am Ende noch der beste Sklave dort weit und breit, dann war er im Gefängnis noch der beste Gefangene und wurde noch erhöht und über die anderen eingesetzt. Das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg, aber es ist ja nicht das, was wir uns wünschen. Und oft ist es aber so, dass wir mit den Sachen, die uns belasten im Leben, die uns aus der Bahn werfen, das sind wir vor die Entscheidung gestellt, was wir damit anfangen. Und wenn es gut kommt, dann entscheiden wir uns, mit Gott weiterzugehen und ihm zu vertrauen, mit dem Ergebnis, dass wir vom Sklave dann auch noch zum Gefangenensklaven werden. Und an der Stelle steigen viele aus, weil das ein Weg ist, den man eigentlich Gott auch nicht zutraut. Und es ist auch das nicht, was wir uns wünschen. Aber die Frage ist, wie weit kann man gehen an der Stelle? Wie lange kann man mit Gott unterwegs sein, bis Gott anfängt, dass alles, was wir erlebt haben, zum Besten dient, zu dem Guten mitwirkt, was Gott vorhat durch unser Leben. Geheilte Wunden bringen immer Vollmacht in unserem Leben. Und das ist was leicht zu verstehen ist für jeden. Wenn wir in irgendeinem Bereich gefallen sind oder uns was Schlimmes passiert ist, also sagen wir, jemand wurde missbraucht. An wen wendet derjenige sich? Wem vertraut man sich an? Natürlich Leuten, die das selber erlebt haben und die von Gott an der Stelle durchgeführt und weitergeführt wurden. Menschen, deren Wunden geheilt wurden. Geheilte Wunden bringen immer Vollmacht, anderen Heilung weiterzugeben. Jesus selber hat alles Mögliche erlitten und ging bis ans Äußerste für uns. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass er in allem versucht wurde wie wir, damit er barmherzig würde, damit er das nachvollziehen kann. Da fragt man sich, na, hat er es nötig, irgendwie das erstmal nachzuvollziehen? Aber ich glaube, das ist für uns. Dass wir wissen, es gibt nichts, was wir in diesem Leben erleben können, wo Jesus nicht selber durchgegangen ist, wo Jesus nicht selber innerlich herausgefordert war, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Jesaja sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist genau das Prinzip Gottes. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und an der Stelle, wo er anfängt, unsere Wunden zu heilen, das Gift, was in unserem Leben ist, ob wir nur selber dran schuld sind oder ob andere dafür verantwortlich sind, in dem Moment, wo Gott anfängt, das zu verändern, dann fängt er an zu heilen und Heilung für die Welt zu bringen. Oft sind so Dinge, die wir in unserem Leben durchmachen, nicht immer im ersten Moment zu verstehen. Und viele von euch kennen das, dass man betet und fragt, Gott, was soll das jetzt? Von wem kommt das? Ist es eine Anfechtung oder ist es eine Führung von dir? Habe ich selber Mist gebaut und mich falsch entschieden? Und an manchen Stellen weiß man es auch eine ganze Zeit lang nicht. Und manche Dinge, die sind nicht schlüssig. Später dann vielleicht mal. Aber worum es in der Situation geht, ist an Gott dran zu bleiben, weiterhin seinen Weg zu suchen und gespannt darauf zu sein, was Gott am Ende daraus machen wird. Und die Madalina, meine Frau, die wird jetzt nochmal ein Beispiel erzählen, wie sie das selber erlebt hat in ihrem Leben.
Hallo, ich bin Madalina, bin Ruperts Frau und ich komme aus Rumänien. Genau, und in solchen schwierigen Situationen hat meine Mutti ganz oft gesagt, wer weiß, was Gott noch mit dir vorhat. Und diesen Satz durfte ich mir ganz schön oft anhören. Genau, ich erzähle euch aber jetzt mal ein bisschen so aus meinem 7. Lebensjahr. Anfang des Jahres sind meine übrig gebliebenen 3 Großeltern gestorben, so im Abstand von wenigen Monaten. Und im Sommer ist mein Vati von zu Hause ausgezogen, weil sich meine Eltern getrennt haben. Und im Herbst bin ich dann in die Schule gekommen. Und meine Eltern haben mich in eine deutsche Schule geschickt. Ich hatte aber keine deutschen Vorkenntnisse. Und wie das alles war, ist nochmal eine Geschichte für sich. Aber ich bin in diese Schule gekommen und ich habe dort nichts verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, was abgeht. Außer im Religionsunterricht, da hatten wir einen ganz coolen Pfarrer. Und der hat coolen Rallye-Unterricht. Und da habe ich irgendwie diese biblischen Geschichten alles verstanden, obwohl es auf Deutsch war. Also der ganze Unterricht auf Deutsch, Mathe auf Deutsch, Sport auf Deutsch, Rallye auf Deutsch. Und da habe ich was verstanden. Genau. Von meinen Großeltern hatte ich die Angewohnheit, abends das Vaterunser zu beten. Das haben die mir beigebracht. Mehr wussten sie selber nicht, aber das haben die mir beigebracht. Und da habe ich jeden Abend Vaterunser gebetet und habe ja auch vom Religionsunterricht ganz viel aufgenommen. Und in der Situation, wo mein Vati von zu Hause weggegangen ist und ich einfach alleine war, also mit meiner Mutti, aber manche Sachen will man dem Vati erzählen, die habe ich dann Gott erzählt. Und dann war für mich die Verbindung, wenn ich Vater unser im Himmel bete, dann ist Gott jetzt mein Vater und dann wird er sich jetzt um all meine Sachen kümmern. Und da habe ich mein Herz einfach mit ihm geteilt. Und diese Geschichten aus dem Religionsunterricht, die ich verstanden habe, die habe ich alle meiner Mutti erzählt. Was anderes konnte ich ja nicht erzählen aus der Schule. Und sie hat gedacht, das bildet sie sich ein. Also hat sie angefangen, die Bibel zu lesen selber. Und Gott hat die ganze Situation eigentlich dazu genutzt, dass er uns beide zu ihm hingezogen hat. Und so haben wir beide zu Gott gefunden. Ich bin weiterhin in diese Schule gegangen und mir fielen Sprachen nicht leicht. Mit Deutsch hatte ich ganz große Schwierigkeiten gehabt. Und mit 14 habe ich angefangen zu rebellieren und zu pubertieren. Und dann habe ich meine Mutti gefragt, warum muss ich denn auf diese deutsche Schule gehen? Und das nimmt mir nur einen Haufen Freizeit weg und das fällt mir nicht leicht und ich bin nicht dafür gemacht. Und meine Mutti hat mich gefragt, wer weiß, was Gott noch mit dir vorhat. Und da fällt das Rebellieren schwer. Und genau, also jetzt zur Freude aller Eltern, Teenies, die in der Schule geht, wer weiß, was Gott mit euch noch vorhat. Und später hatten wir Anatomieunterricht und ich habe Anatomie gehasst unter allen Fächern und ich wollte es nie lernen und ich habe meiner Mutter gesagt, das werde ich nie in meinem Leben brauchen und meine Mutter hat mich gefragt, wer weiß. Und 12 Jahre später, als ich meine Schule beendet habe, hat mir Gott voll die Türen geöffnet und mich eigentlich dazu geführt, dass ich nach Deutschland komme und hier eine Ausbildung zur Krankenschwester anfange. Obwohl ich nicht nach Deutschland kommen wollte und obwohl ich nicht Krankenschwester werden wollte. Das ist aber nochmal eine Sache für sich. Und da haben sich wenigstens 2 Fragen geklärt. Und meine 12 Jahre hatte ich keine Antwort, warum ich auf diese Schule gehe. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe die Ausbildung gemacht und Gott hat die Zeit voll genutzt, als ich hier war, dass er mich auch näher zu sich hinzieht. Und wir haben dann in der Ausbildung einen Hauskreis angefangen mit ein paar Klassenkollegen von uns und dann ist es eigentlich auch was Größeres entstanden, wo zu guten Zeiten auch so 35, 40 junge Leute gekommen sind und so wie eine Jugendarbeit und das hat 10 Jahre gedauert. Haben wir das wöchentlich gemacht, haben uns getroffen, Bibel gelesen, gebetet zusammen. Das ist so cool, wie Gott das alles vorbereitet hat. Als ich 7 war, hat er mich zu sich gezogen, hat er mich auf diese deutsche Schule gebracht und dann hat er einfach den Faden weitergeführt und ja, weiter mit mir auch in Deutschland was angefangen. Mittlerweile habe ich auch einen deutschen Mann. Von daher ist es ja zum Vorteil, dass ich Deutsch kann. Genau. Also wer weiß, was Gott noch mit deiner Situation vorhat.
Ich bin sehr dankbar für diese Geschichte, weil ich hätte ja nie kennengelernt. Und ihre Mutter, also nochmal ein Argument dafür, dass es sich lohnt, auf Eltern zu hören. Meine Mutter sitzt auch im Raum. Ihre Mutter, Madalina, die Mutter, die hat sie auch dazu gedrängt, einen Hebräisch- und einen Griechischkurs zu machen. Und sie hat gefragt, warum um alles in der Welt muss ich das machen? Und ihre Mutter hat gesagt, das ist eine Schande, wenn man das nicht kann. Und was ist denn, wenn du mal einen Theologen heiraten wirst? Ja. Wenn man mit 7 Jahren innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr 4 der engsten Bezugspersonen verliert, also einen eigenen Vater und auch die 3 Großeltern, die noch übrig waren, dann ist das nicht Gottes Plan fürs Leben. Und das fühlt sich auch nicht gut an, das ist auch nicht gut und das ist auch nicht schön. Es macht auch keinen Spaß, in eine deutsche Schule zu kommen, obwohl man kein Wort Deutsch kann und dann dort Leistung bringen zu müssen. Aber das war das Jahr, wo Madalina und ihre Mutter Gott kennengelernt haben und wo eine Geschichte losging, die noch lange nicht zu Ende ist. Auch mit all dem, was noch kommt und was Gott auch noch aus ihr machen wird, auch hier in Deutschland. Und das ist einfach der Punkt. Die Sache ist nicht die, dass man irgendwie drumherum kommt um negative Erfahrungen und dass man auch nicht drumherum kommt um Versuchungen, Anfechtungen. Also ich zitiere nochmal Jakobus, der sagt, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Also erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Was für ein Evangelium in unseren Ohren. Ja, Halleluja. In mancherlei Anfechtung, also auch nicht nur als einmaliges Erlebnis, dass jeden trifft es mal, so einmal im Leben, sondern erachtet es für lauter Freude, dass ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das ist eigentlich was Wiederholtes ist, was immer wieder vorkommt. Aus einem Grund, weil in dem Moment, wenn wir da durchgehen mit Gott und wenn Gott das wieder heilt und wieder herstellt, was wir an Negativem erlebt haben, dann bewirkt es Bevollmächtigung und Bewährtsein in unserem Leben. Da werden wir, also das ist wie wenn man Sport treibt, das was ich leider nicht mache, viel zu wenig, wenn man trainiert und Gewichte hebt, dann wird es die natürliche Folge sein, im ersten Moment, es tut weh, die Muskeln sind überspannt, man kriegt Muskelkater, aber die Muskeln werden leistungsfähiger. Man wird immer mehr heben können im Laufe der Zeit. Und das, was einen am Anfang herausgefordert hat, ist irgendwann eine Leichtigkeit. Da lacht man nur drüber. Da denkt man im Fitnessstudio, die Kinder, die dort anfangen zu trainieren. Weil es fordert einen nicht mehr heraus. Man wird leistungsfähiger und damit gleichzeitig auch gebrauchsfähiger fürs Reich Gottes und für das, was Gott vorhat. Gott ist derjenige, der Kaputtes wieder ganz macht und heilt. Und ich finde es auch so spannend, wenn Paulus an seine Gemeinden schreibt, an manchen Stellen rühmt er sich einiger Sachen, die er geleistet hat. Und da fragt man sich ja, wofür rühmt er sich jetzt? Er hätte jede Menge Sachen aufzuzählen, die vielen Heilungen, die passiert sind, die Gemeinden, die er gegründet hat, was er alles an wunderbaren Sachen mit Gott erlebt hat. Aber was zählt er auf? Wie oft er gesteinigt wurde, wie oft er Schiffbruch erlitten hat, wie oft er verprügelt wurde, was er alles einstecken musste für Jesus. Haufen negativer Erlebnisse zählt er auf. Da fragt man sich, warum um alles in der Welt? Wen will er denn damit beeindrucken? Aber an der Stelle wird einfach ein Prinzip deutlich, wie Gottes Welt und wie Gottes Reich funktioniert. Gott ist derjenige, der uns durch sowas durchführt und indem wir durchgehen und indem Gott auch das heilt, was in uns verwundet ist, wo Erwartungen auch enttäuscht wurden, wo wir vielleicht das Gefühl haben, wir haben ganze Jahre unseres Lebens verloren durch bestimmte Dinge. Manchmal sind wir selber dran schuld, manchmal sind andere Leute dran schuld und manchmal weiß man überhaupt nicht, wer dran schuld ist, aber es war trotzdem da. Und wo man das Gefühl hat, ganze Jahre sind kaputt gegangen, ich hätte mich ganz anders entwickeln können, wenn es mir so gegangen wäre wie dem. Kein Wunder, dass ich heute da gelandet bin, wo ich bin, weil ich habe ja das und das erlebt. Und genau das ist was Paulus nicht macht. Das ist was viele der Glaubenshelden der Bibel nicht machen. Und wenn man mal die Bibel liest, dann merkt man, wie man zu einem Glaubensheld wird. Durch Schwierigkeiten hindurch. Durch geheilte Wunden. Die Priester im Alten Testament, die sollten keinen Schorf an ihrem Körper haben, also keine unverheilten Wunden im Grunde. Und ich glaube, dass das ein Bild ist für unser Leben. Wir sind berufen als eine Generation, als ein Volk von Königen und Priestern, lesen wir in der Bibel. Wir sind dazu berufen, für Gott zur Verfügung zu stehen, Heilung für die Welt zu bringen. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Die Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann nicht im Verborgenen bleiben. Das Licht auf dem Berg, das ist der Name, der diese Arbeit hier auch prägt. Jesus sagt, das sind wir. Wir sind dazu da, Licht in die Finsternis hineinzubringen. Wir sind dazu da, Heilung zu bringen zu anderen Leuten, die selber verwundet wurden. Und oft an denselben Stellen, wo irgendeiner von uns das auch erlebt hat. Bei so vielen Leuten im Raum, da findet man fast für jedes Problem irgendeinen Ansprechpartner, der das auch schon mal hatte. Und der genau an diesem Punkt hoffentlich Heilung auch erlebt hat oder dabei ist, das von Gott auch zu empfangen, egal wie zäh der Prozess ist, egal wie schwer das auch manchmal ist und wie lange sich das hinzieht, aber das Ende lohnt sich so sehr. Es ist nicht entscheidend, wie man anfängt, sondern wie man aufhört. Das ist das Endergebnis, ist das Entscheidende, was Gott aus dem gemacht hat, was in unserem Leben mies gelaufen ist. Und deswegen finde ich das so spannend, auf das zu schauen, was mal war und zu sehen, wohin Gott das weiterführen wird. Im Propheten Micha, da heißt es wird am Ende eine Zeit kommen, wo die ganzen Heiden, die ganzen Völker zu Gott kommen werden, viele aus den Völkern werden zu Gott kommen. Und was wird Gott machen? Er verwandelt ihre Schwerter in Pflugscharen und ihre Spieße in Sicheln. Das war was die Friedens- und Abrüstungsinitiativen in der DDR als Slogan hatten, Schwerter zu Pflugscharen. Und das ist ein cooles Bild, weil Schwerter und Spieße, das sind Waffen. Die sind dazu da, zu töten und zu zerstören. Und das, was Gott macht, er verwandelt es in Pflugscharen und Sicheln, das heißt in Ernteinstrumente. Er kriegt es hin, dass alles, was an Waffen in unserem Leben ist, durch uns selbst oder andere reingebracht, alles, was zerstörerisch ist, das will Gott nehmen und in Ernteinstrumente verwandeln, damit genau dieselben Erfahrungen dazu dienen, seine Ernte einzuholen und sein Reich zu bauen. Er will Gift in Medizin verwandeln. Das, was töten kann und was uns vielleicht an manchen Punkten getötet hat, das kann Gott wieder zum Leben erwecken und dazu dienen lassen, dass andere Menschen geheilt werden durch seine Kraft. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das ergreifen können, dass jeder da auch seinen eigenen Weg geht, wo jeder kommt von woanders her und wird auch woanders hingehen, auch was unsere Berufung angeht. Und dass wir da nicht verzweifelt sind, weil wir nicht das leben können, was jemand anderes lebt, sondern dass wir schauen, was Gott aus dem ganzen Ballast unseres Lebens machen kann um sich zu verherrlichen auf eine einzigartige Weise in unserem eigenen Leben. Gott segne uns dabei. Amen.